Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
In der Nacht zum 25. April 1974 ging ein Lied über den katholischen Rundfunk in Lissabon. Grandola Villa Morena. Es war das verabredete Signal zur Erhebung der Bewegung der Streitkräfte, der Anfang vom Ende des portugiesischen Faschismus. Seitdem wird in Portugal eine demokratische und sozialistische Gesellschaft aufgebaut. Grandola Villa Morena wurde das Lied der portugiesischen Revolution.
Grandola Villa Morena, terra da fraternidade, o povo é que mais ordena. Dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade.
Es roch nach Freiheit. Kirchlicher Widerstand gegen die Militärdiktatur in Portugal vor 50 Jahren. Eine Sendung von Hans Rubinig.
Meine Schwester rief mich um 6 Uhr morgens an, um mir zu sagen, ich sollte das Haus nicht verlassen. Das Fenster meines Zimmers im Pfarrhaus von São Nicolau, das ging raus auf die Rua da Prata. Ich öffnete das Fenster und sehe, auf der einen Seite kommen Menschen von der anderen Flussseite rüber zur Arbeit und auf der anderen Seite steht die Polizei. Selbstverständlich bin ich nicht zu Hause geblieben. Ich ging zum Lago do Carmo. Was ich damals dort und im Rossio sah, war unvergesslich. Es roch nach Freiheit, genau wie der 1. Mai. Es waren einige der schönsten Tage, die ich je erlebt habe.
Also die Militärs hatten die Anweisung gegeben, bitte nicht die Häuser zu verlassen, aber die portugiesische Bevölkerung hat sich dieser Bewegung angeschlossen und den Militärs dann eben diese Nelken in die Gewehrläufe gesteckt, weshalb man auch von der Nelkenrevolution spricht. Und ich glaube, dass das auch eine sehr große Euphorie ausgelöst hat, aber auch sehr viele Erwartungen.
Theoretisch sollte die katholische Kirche gegen den Krieg sein. Aber wie wir wissen, Kirche und Staat waren zusammen damals in Portugal. Und leider hat die Kirche sich nicht abgesetzt von dem Krieg, hat das unterstützt. Es gab aber auch Bischöfe, die die Gegner unterstützt haben und auch ins Gefängnis gingen und auch ins Exil gegangen sind. Es war nicht 100%, dass alle für die Regierung waren. Es gab... Der Bischof von Porto war der sogenannte der Rote Bischof. Das heißt, es gab schon in Stubal gab es einen Bischof, der auch die ganze Arbeiter unterstützt haben. Das heißt, es gab schon und verschiedene Priester, die von der politischen Polizei verfolgt wurden.
Die Nelkenrevolution. Sie wird weltweit beobachtet. Auch das DDR-Fernsehen berichtet über den 25. April 1974 in Portugal. Und über die Feiern zum 1. Mai.
Sie singen, das vereinte Volk ist unbesiegbar.
Für uns Portugiesen, die so lange unterdrückt waren, ist das ein beispielloser Tag, eine solche Freude. Niemand hier kann sich an einen solchen Tag erinnern.
Ich bin Studentin. Im Augenblick ist es schwer, die Studenten zu vereinen. Dennoch gibt es viele Fakultäten, welche die alten Auffassungen vertreten.
Die schreckliche Maske des Kapitalismus und Faschismus ist gefallen. Ich denke, wir müssen jetzt weiterkämpfen, die kapitalistischen Strukturen vernichten.
Portugals Volk feiert den 1. Mai, ohne die Angst verhaftet, gefoltert, gemordet zu werden. Nach 47 Jahren Faschismus die größte Kundgebung in der Geschichte des Landes.
Das DDR-Fernsehen feierte fast schon mit, als große Teile des portugiesischen Militärs putschen. Die Folge des Putsches, die bisherige Regierung muss zurücktreten. Antonio de Spinola wird das Land regieren, für einige Monate. Ein Jahr nach der Revolution, und zwar am 25. April 1975, wird es Parlamentswahlen geben. Die Sozialistische Partei unter Mario Soares wird sie gewinnen. Noch ein weiteres Jahr später kommt es zu den ersten demokratischen Präsidentschaftswahlen. Sieger wird Ramalho Eanes. Portugals Kolonien werden unabhängig. Die Kolonien, sie waren auch einer der Hauptgründe für den Putsch. Große Teile des Militärs waren gegen den Kolonialkrieg Portugals. Er sei viel zu teuer und nicht mehr zu gewinnen, so ihre Position. Portugal hatte in seinen Kolonien Krieg gegen Aufständische geführt, in Guinea-Bissau, Angola und Mosambik. Und das schon seit 1961. Nun also, im Jahr 1974, der Umsturz. Der verläuft weitgehend unblutig. Regierungstreue Truppen schießen allerdings auf unbewaffnete Demonstranten. 4 davon sterben. Nur knapp 18 Stunden dauert der Putsch. Über 40 Jahre Diktatur in Portugal gehen zu Ende. Vor dem Putsch hatten große Teile der katholischen Kirche die Diktatur unterstützt. Ministerpräsident war bis 1968 Antonio de Oliveira Salazar, dann Maceu Caetano.
Der Lissaboner Kardinal, der war eng befreundet mit Salazar, das war damals der Diktator. Sie haben zusammen studiert in Coimbra, haben eine Republika zusammengelebt. Die Republika war in Wohngemeinschaften.
Margarida Pereira Müller. Sie engagiert sich in Lissabon in der deutschsprachigen katholischen Kirchengemeinde Portugals.
Und seit dem Studienzeit waren sie sehr eng befreundet. Und ich glaube, daher hat auch die Kirche dann diesen Krieg unterstützt. Der Krieg ist am 1. Februar 1961 in Angola ausgebrochen und danach waren in verschiedenen anderen Kolonien.
1961 kommt es zum Aufstand in einer Kolonie Portugals in Angola. Die Sicherheitskräfte schlagen ihn nieder, weiße Siedler werden getötet. Um den aufkommenden Widerstand zu brechen, schickt die portugiesische Regierung Soldaten. Die Unruhen verschärfen sich, auch in anderen Kolonien. Am Ende kämpft fast die gesamte Armee Portugals. 1970 stirbt Diktator Salazar. Maceu Caetano wird sein Nachfolger. Doch der Kolonialkrieg geht weiter.
Es war ähnlich. Er hat zwar auf einen Frühling gewettet und hat gesagt, das wäre alles anders, aber letztendlich alles gleich geblieben. Das heißt, der Krieg wurde weitergeführt und die politischen Gegner wurden weiter ins Gefängnis geworfen. Das gab es viele Missionsstellen da in unseren Kolonien. Diese Missionare waren sehr wichtig auch, weil sie sind in das Tiefste von den Ländern gegangen und haben da Schulen gebaut und teilweise Krankenhäuser oder Krankenstationen gebaut. Klar, dahinter stand immer das katholische Glauben. Das war immer dahinter. Und da wollten sie dann alle missionieren und alle, dass sie alle katholisch werden. Klar. Aber das war ein Hin und Her, ein Geben auch. Sie haben auch was für die Bevölkerungen gemacht, die nichts hatten.
Je länger der Kolonialkrieg dauert, desto sinnloser erscheint er einigen Offizieren. Sie organisieren sich in der Bewegung der Streitkräfte. Ihr Ziel, der Umsturz der Regierung und ein Ende der Kriege. Auch innerhalb der katholischen Kirche formiert sich Widerstand. Einer der Höhepunkte, eine Mahnwache in der Kapelle von Ratu. Jorge Wehmanns schreibt darüber in der portugiesischen Zeitung Sete Margens:
An einem Samstagnachmittag, kurz nach 19:30 am 30. Dezember 1972, mitten in der Diktatur, lud eine weibliche Stimme die Anwesenden in der Kapelle und alle, die sich ihr anschließen wollten, zu einer Mahnwache ein, um nachzudenken und gegen den Kolonialkrieg zu protestieren.
Jorge Wehmanns war selbst dabei, damals in der Kapelle von Ratu bei der Mahnwache. Nun soll ein Denkmal die Erinnerung an dieses Ereignis wachhalten.
Es geht darum, sich daran zu erinnern, was wir damals erreichen wollten, was wir erreicht haben und was wir weiterhin aufrechterhalten wollen,
sagt Christina Ataide, die Künstlerin, die das Denkmal entworfen und gebaut hat.
Mit Jorge Wehmanns waren rund 80 Katholiken versammelt, an jenem 30. Dezember 1972 in der Ratu-Kapelle in Lissabon. Sie protestieren gegen den Kolonialkrieg und die Diktatur in Portugal. 2 Tage harren sie aus. Die Polizei fordert sie auf, die Kapelle sofort zu verlassen. Georges Wehmanns, einer der Katholiken, sagt später, in der Kapelle zu beten. Das sei ihre Form des Widerstands gewesen. Sie beantworten Forderungen der Polizei mit dem Vaterunser. Am Ende lösen die Beamten die Mahnwache auf. Es kommt zu 20 Festnahmen. Georges Wehmanns kommt für 10 Tage ins Gefängnis von Caschiers. Auch 2 Priester werden verhaftet. Einer von ihnen ist Antonio Janella. Er ist damals mit 33 Jahren der jüngste römisch-katholische Priester in Lissabon. Die Mahnwache in der Ratu-Kapelle vor mehr als 50 Jahren. Um sich gemeinsam daran zu erinnern, hat sich Janella dort mit Margarida Pereira Müller verabredet.
O senhor padre esteve muito envolvido, penso que na Capela do Rato.
Sie haben sich sehr in der Capella do Rato engagiert. Als Katholik haben Sie den 25. April erlebt und auch die Zeit davor.
Was ich gemacht habe, alles habe ich mit Monsignore Antonio Ribeiro besprochen, dem Patriarchen von Lissabon. Und zwar alles am Telefon. So konnte die PIDE, die Geheimpolizei, zuhören und wissen, was wir vorhatten.
Pela polícia, pela PIDE, na véspera, 31. Mas havia uma missa à noite.
Als die Kapelle von Ratu am 30. Dezember von der Geheimpolizei besetzt wurde, war ich nicht dabei. Ich sollte aber der Friedensmahnwache vorstehen, die für den 31. Dezember 1972 geplant war. Monsignore Antonio Ribeiro riet mir, offiziell mitzuteilen, dass wir die Mahnwache abhalten würden, weil sie eigentlich verboten war.
Einer der engsten Vertrauten von Antonio Janella ist Antonio Ribeiro, der Patriarch von Lissabon. Die Erzbischöfe von Lissabon tragen seit dem 18. Jahrhundert den Titel eines Patriarchen. In die Amtszeit von Erzbischof Ribeiro fällt die Nelkenrevolution. Die Historikerin Paula Borges Santos hat eine Biografie über Antonio Ribeiro geschrieben. Sie weist nach, er sei schon immer ein Verfechter der Demokratie gewesen. Der Patriarch habe bei der Mahnwache im Dezember 1972 eine entscheidende Rolle gespielt, so der Priester Antonio Janella im Gespräch mit Margarida Pereira Müller.
Die Friedensmahnwache verlief problemlos.
A missa era às 11 e eu cheguei e estava selada.
Die Messe war um 11 Uhr. Ich war zuvor bei Patriarch Antonio Ribeiro, um ihm meine Predigt vorzulesen. Als ich zur Kapelle kam, war sie verschlossen und ein Polizist stand vor der Tür. Sie war versiegelt. Also musste ich das Siegel brechen, um hineinzukommen. Ich sagte zu den Polizisten, Sie haben Vorgesetzte, denen Sie gehorchen, und ich auch. Nun, mein Patriarch hat mir befohlen, die Messe zu feiern. Und mein Patriarch überbringt gerade Ihrem Vorgesetzten, dem Präsidenten der Republik, die Neujahrsgrüße. Also, ich werde ihm gehorchen. Ich werde hineingehen und die Messe feiern.
Und Sie haben das Siegel dann gebrochen?
Ich habe das Siegel gebrochen und wir haben die Messe gefeiert. Am Ende der Messe hörte ich eine Stimme, die mir sagte, bitte begleiten Sie mich. Es war Hauptmann Montes, der schon während der Studentenrevolte für Schlagzeilen gesorgt hatte. Und ich fragte, so oder kann ich noch die Paramente ausziehen? Er sagte, ja bitte, die Gottesdienstgewänder ausziehen, das dürfen Sie. Ein Mitbruder, Pater Armindo, wollte nicht, dass ich allein mit dem Polizisten gehe, und er hat mich begleitet. Ich bin aber vorher noch in die Sakristei gegangen, habe mich umgezogen. Und als ich aus der Kapelle kam, konnte ich es nicht fassen, was für ein Militärapparat organisiert worden ist. Sie können sich das nicht vorstellen. Wir sind zur Polizeiwache in Ratu gegangen, wo ich noch nie vorher gewesen war, um uns auszuweisen. Von dort aus zur PIDE, zum Geheimdienst, in die Antonio Maria Cardoso Straße. Dort haben sie uns heftigen Verhören unterzogen. Um 4 Uhr morgens sah ich die Silhouette des Sekretärs von Patriarch Antonio Ribeiro am Ende des Korridors.
Ist auch der Patriarch selbst zur PIDE gegangen?
Ja, Antonio Ribeiro war auch selbst da, im Erdgeschoss. Er hatte ihnen gesagt, entweder ihr lasst ihn frei, oder ich gehe von hier aus direkt nach Alvalade, zu Marseille, zum Premierminister. Sie haben mich dann gehen lassen, zusammen mit dem Patriarchen. Er hat mich, um mich zu schützen, ins Bischofshaus mitgenommen.
Aber wurden Sie mehrmals verhört?
Oh, ja, ja. Und auch alle anderen, die da beteiligt waren. Und immer wieder wurde gefragt, wer hat euch angestiftet? Und ich habe immer geantwortet, alles auf Anweisung des Herrn Patriarchen. Die anderen haben das genauso gesagt. Auf Anweisung des Herrn Patriarchen. Wenn wir nun vor Gericht gestellt würden, dann hätten sie auch den Patriarchen anklagen müssen.
Aber würden Sie sagen, Sie waren eine Minderheit? Und die Mehrheit der Katholiken war mit dem alten Regime durchaus verbunden?
Ja, die Mehrheit der Katholiken war mit dem Regime verbunden.
Antonio Gianella, der damals gerade zum Priester geweiht worden war, ist 50 Jahre später über 80 Jahre alt. Morgen, am 25. April 2024, werden die Portugiesen den runden Jahrestag ihrer Nelkenrevolution feiern. Gerade ist in Portugal gewählt worden. Dabei kam es im März zu einem Rechtsruck. Die extreme Rechte kommt fast auf 20%. Was ist von der Revolution geblieben? Margarida Pereira Müller zieht ihr Fazit.
Ach, ich wünsche mir, dass die Revolution nicht verloren geht. In der Zwischenzeit sieht man, dass man sehr viele Schritte zurückgeht. Und man sieht, dass die Rechten überall in Europa und in den Vereinigten Staaten und in Brasilien sich Platz schaffen. Wir haben leider eine rechtsextreme Partei und das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Die Regierung kann nicht von einer Rechtspartei regiert werden.
Der Einfluss der katholischen Kirche auf die Regierung habe abgenommen, meint sie. Auch die Abtreibungsgesetze seien liberalisiert worden.
Die katholische Kirche war 200% dagegen, hat sehr viele Kampagnen gemacht. Aber gab es ein Referendum und das war durch. Die katholische Kirche ist dagegen, kann ihre Meinung sagen und das finde ich gut. Aber das kann nicht den Einfluss haben auf die Regierung. Wir hatten zum Beispiel früher, als ich zur Schule ging, hatten wir die Kreuze in jedem Schulraum. Jetzt haben wir es auch nicht mehr in den öffentlichen Schulen.
Wohin sich das Verhältnis von Staat und Kirche in Portugal entwickelt, ist offen und kann so oder so beurteilt werden. Aber viele Portugiesen werden sich erinnern an jene kleine Schar mutiger Katholikinnen und Katholiken, die der Militärdiktatur die Stirn boten. Die Nelkenrevolution von 1974 wird weiterleben, da sind sich Padre Gianella und Margarida Pereira Müller sicher. Und mit ihr das Freiheitslied Grandola Villa Morena.
Die Grandola Villa Morena ist immer noch ein sehr wichtiges Lied und wird immer noch sehr gerne gesungen von allen. Das heißt, Grandola ist immer noch das Lied der Revolution, auch bei den jüngeren Leuten.
Es war eine Revolution, ich würde fast sagen, auf die gute portugiesische Art.
Es roch nach Freiheit. Kirchlicher Widerstand gegen die Militärdiktatur in Portugal vor 50 Jahren. Eine Sendung von Hans Rubinich. Es sprachen Jean-Paul Beck, Axel Gottschick und Claudia Mischke. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2024.